ARD Sounds.
Die Familie ist ja, wie man so sagt, die Keimzelle der Gesellschaft, aber sie ist vor allem auch der Ort, wo eigentlich alles passieren kann. Also das Allerbeste, aber eben auch das Allerschlimmste. Und familiäre Beziehungen kann man sich nicht aussuchen, die sind einfach da. Und ja, die schlimmsten Tragödien können sich ja, wie wir alle wissen, in Familien abspielen. Und irgendwie kommt man aber auch schwer raus aus diesen Familienbanden. Die haben ja auch was sehr Bindendes. Und das ist einfach etwas, was mich interessiert. Und daraus kann man literarisch was machen.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit der Autorin und Moderatorin Amelie Fried. Bekannt wurde Amelie Fried mit Fernsehsendungen wie Live aus dem Alabama, Stern TV oder 3 nach 9. Und mit mehr als 4 Millionen verkauften Büchern ist sie heute eine der beliebtesten Autorinnen Deutschlands. Und all ihre Romane waren Bestseller und wurden teilweise auch verfilmt. Oft geht's um Familiengeschichten und auch ihr neuer Roman Eine von uns ist wieder eine Familiengeschichte. Darüber und über ihren Weg zur Bestseller-Autorin unterhalten wir uns heute, worauf ich mich sehr freue. Hallo Frau Fried, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und schön, dass Sie auch mal wieder im Saarland sind. Ist schon ein paar Jahre her.
Ja, aber ich war immer wieder mal hier. Ich werde ja gelegentlich eingeladen zu Lesungen und dann freue ich mich.
Und wir freuen uns, dass Sie da sind. Gibt es noch so ein paar Erinnerungen, die Sie mit dem Saarland verbinden oder an die Sie sich gerne erinnern?
Also es ist einfach eine schöne Landschaft und die Menschen essen und trinken gerne, was ich sehr sympathisch finde. Und natürlich, denke ich, hat das Saarland auch Probleme, Strukturprobleme wie viele Gegenden Deutschlands, aber offenbar lassen die Menschen sich die Laune dadurch nicht vermiesen. Die meisten sind sehr nett.
Lassen Sie uns über Ihren neuen Roman Einer von uns reden. Die Geschichte, kann man glaube ich sagen, ist ein bisschen etwas wie ein modernes Märchen. Es geht um soziale Ungerechtigkeit, aber auch um Lebenslügen und geplatzte Träume. So ein bisschen was wie eine Aschenbrödel-Geschichte. Armes Mädchen trifft hübschen Prinzen, der ihr ja eine Welt eröffnet, die sie vorher nicht kannte, wo Geld keine Rolle spielt. Mögen Sie Märchen oder wie sind Sie auf die Idee gekommen zu der Geschichte?
Also ich bin eigentlich kein Märchen-Fan in dem Sinn. Aber als ich das Buch dann geschrieben habe, wurde mir selber bewusst, dass es natürlich so ein bisschen märchenhafte Züge hat. Das war aber auch tatsächlich die Idee. Es ging mir darum, einfach zu zeigen, was passiert, wenn eine Familie, wo man denkt, alles ist in Ordnung, denen geht's gut, die sind wohlhabend, die Kinder sind irgendwie gut in der Schule, alles ist perfekt. Was passiert, wenn da ein gemeiner Schicksalsschlag passiert und diese Familie fliegt sozusagen auseinander? Und wie gehen die damit um? Wie wachsen die einzelnen Persönlichkeiten an dieser Herausforderung? Kann eine Ehe bestimmte Krisen überhaupt überstehen? Und all diese Fragen interessieren mich. Mich interessieren einfach Menschen und wie sie auch unter Druck oder in Krisensituationen reagieren.
Tom, der Ehemann von Nelly, ihre Hauptfigur, hat einen schweren Unfall und ist danach eigentlich nicht mehr der Alte. Das Leben steht auf dem Kopf und all das, was vorher galt, gilt auf einmal nicht. Und Nelly stellt auch fest, dass ihr Mann ihr all die Jahre etwas vorgemacht hat. Solche Schicksalsschläge können einem unerwartet treffen. Kennen Sie das auch aus Ihrem Umfeld? Oder?
Also ich persönlich hatte das Glück, sowas Schlimmes bisher nicht zu erleben, aber ich kenne das natürlich aus dem Umfeld und ich merke das auch an den Reaktionen bei meinen Lesungen, dass immer wieder Frauen kommen und sagen, sie haben meine Geschichte aufgeschrieben oder sie haben da was geschrieben, das hat mich so sehr an mein eigenes Schicksal erinnert und ich habe auch so einen Schicksalsschlag verarbeiten müssen und so weiter. Also ich glaube, dass ich da etwas formuliert habe, was tatsächlich vielen Menschen passiert. Also wir denken natürlich immer, alles passiert uns nicht und wir hoffen zumindest immer alle, wir werden verschont. Aber wenn es dann geschieht und es geschieht eben häufiger, als wir denken, dann zeigt sich eben auch, was sind wir für Menschen und was sind wir für Persönlichkeiten und wie sehr reifen wir eben auch an solchen Krisen. Und das ist schon auch die Botschaft meines Buches, man kann auch aus diesen Krisen herauswachsen. Man kann schreckliche Schicksalsschläge trotz allem überleben und weiter ein lebenswertes Leben haben, wenn man in der Lage ist, damit irgendwie umzugehen.
Und trotz dieses schweren Schicksalsschlags ist Ihr Buch trotz allem auch humorvoll.
Ja, ich denke, das Tragische und das Komische liegen auch oft sehr nah beieinander. Und meine Bücher sind alle unterhaltsam. Also ich schreibe ja erklärtermaßen Unterhaltungsliteratur und das bedeutet natürlich, dass es auch Humor enthalten darf und dass Menschen auch das Gefühl haben, dürfen sie lesen, da eine spannende, unterhaltsame Geschichte. Das ist mein erstes Anliegen. Aber wie gesagt, es gibt immer eben auch Themen, die mich beschäftigen und die verarbeite ich eben auf diese Weise dann. Und ja, es gibt, glaube ich, auch schon eine Menge zu lachen, weil manches ist halt auch wirklich grotesk, was da so passiert in diesen Milieus und wenn solche Dinge passieren.
Mhm. Bevor Nelly alles verloren hat, war sie eben eingetaucht in diese Welt der Reichen und Schönen. Woher kennen Sie ja da die Gepflogenheiten, wann man Nerz trägt und wann nicht, welches Goldkollier und...
Ich kenne die selber nicht so gut, weil ich entstamme dieser Welt nicht. Ich entstamme eher einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Und ich kenne aber Menschen, die so ein bisschen in diese Richtung sind. Ich kenne halt ein paar reiche Leute auch. Die sind jetzt nicht alle so. Das ist ja auch ein blödes Klischee zu sagen, alle Reichen sind so oder anders. Aber es gibt schon so ein gewisses Milieu, gerade in München, wo ich lebe. Mhm. Da hatte ich schon einigen Anschauungsunterricht auch.
Und das ist ja teilweise dann auch humorvoll, ja, eben. In Ihrem Roman geht es auch um sogenannte Tradwives, Frauen, die bewusst Geschlechterrollen und ein Hausfrauenleben im Stil der 50er Jahre leben und ja dieses Leben auch gerne mit ihren Followern auf Social Media teilen. Nelly ist auch so eine, die gerne ihr perfektes, scheinbar perfektes Leben als Frau und Mutter zeigt auf Social Media unter dem Motto Happy Wife, Happy Life. Was hat Sie an dem Trend interessiert?
Ja, ich bin da zufällig drauf gestoßen, habe da so einige Videos gesehen. Die kommt ja aus Amerika, diese Bewegung, wie vieles auch nicht Gutes. Und ich war wirklich erschüttert und dachte mir, hallo, was ist denn hier los? Wir kämpfen seit Generationen, wir Frauen, um Teilhabe, um Gleichberechtigung, um gleiche Bildungschancen, um gleiche Aufstiegschancen. Und dann kommen jetzt irgendwelche jungen Frauen daher und wollen uns allen erstes erzählen, es macht uns glücklicher, wenn wir den ganzen Tag zu Hause Marmelade einkochen. Also da war ich schon ziemlich verärgert auch zum Teil. Dann ist mir klar geworden, dass diese Videos zum Teil auch die Propaganda rechter Netzwerke sind. Also das ist ganz klar auch eine politische Agenda, die da zum Teil zumindest dahinter steht. Es gibt natürlich auch ganz normale Hausfrauen, die da einfach ihr Leben inszenieren. Aber es geht schon so ein bisschen in so eine, ja, einfach sehr rückwärtsgewandte Richtung. Und hier in Deutschland hat es dann irgendwann auch Fahrt aufgenommen. Und da gibt es jetzt auch solche Influencerinnen. Und das hat mich einfach erschüttert. Und ich spreche auch mit jüngeren Frauen hier und da, die mir dann zum Teil allen Ernstes erzählen, ja, also sie kriegen jetzt das erste Kind, Ende 20, und jetzt bleiben sie erstmal die nächsten Jahre zu Hause und der Micha verdient ja genug Geld und das ist doch viel schöner und dann kriegt sie noch ein zweites oder drittes Kind und ob sie dann jemals wieder arbeitet, weiß sie nicht. Und ich frage dann immer, sag mal, du weißt schon, dass die Scheidungsraten bei 40% liegen und du weißt auch, dass die Altersarmut hauptsächlich die Armut von Frauen ist, die eben ihr Leben lang dann zu wenig Erwerbsarbeit geleistet haben, zu wenig in die Sozialsysteme eingezahlt haben und am Ende dann die sind, die den Preis zahlen, wenn eben so ein Schicksalsschlag passiert. Also ich meine, Männer müssen ja nicht gleich schwere Unfälle haben, aber sie können sich anderweitig verlieben, sie können, eine Ehe kann scheitern, aber sie können natürlich auch krank werden oder sie können im schlimmsten Fall auch sterben und dann steht man als Frau womöglich da und zahlt einen sehr hohen Preis für diese wirtschaftliche Abhängigkeit, in die man sich da begeben hat.
Wie erklären Sie sich den Trend bei einigen jungen Frauen?
Ich weiß es nicht. Ich sage es Ihnen ehrlich. Das heißt, ich habe mir natürlich schon Gedanken darüber gemacht. Aber es erschüttert mich, dass wir diese Diskussion allen Ernstes jetzt wieder führen müssen, 2026. Also das ist so ein 50er-Jahre-Ding. Und die Frauen in den 60er und 70er Jahren haben sich von all dem eigentlich versucht, frei zu machen. Und jetzt führen wir die gleiche Debatte wieder. Das ist wirklich unfassbar. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass die Komplexität der Welt und die vielen Schwierigkeiten, mit denen auch gerade junge Menschen natürlich konfrontiert sind, zu so einer Art Rückzugsbewegung führen und dass man sich einfach ins idyllische Häusliche zurückzieht, wo es scheinbar alles in Ordnung ist und ungefährlich ist und wo man die Komplexität der Welt eben auf einfache Dinge wie Marmelade einkochen und Kuchen backen und Sauerteig kneten irgendwie reduzieren kann. Das ist so meine Erklärung dafür.
Wie viel Druck entsteht da aber auch für andere Frauen und andere Mütter, wenn man das dann auch auf Social Media so teilt, dieses perfekte Leben und scheinbar alles Perfektes?
Ja, das ist ja immer so mit Inszenierungen der Perfektion, die lösen ja bei allen anderen sofort immer Komplexe aus, weil man denkt, ach, um Gottes Willen, ich kann das überhaupt nicht so gut und meine Kinder sind überhaupt nicht so brav und meine Betten sind nicht so schön gemacht und so. Also die Erfahrung habe ich ja schon gemacht vor vielen Jahren, als ich zwei Bücher geschrieben habe, Die Stören Frieds und Neues von den Stören Frieds. Die Stören Frieds sind natürlich meine zwei Kinder. Und ich habe damals einfach auch so über das Leben mit Kindern in einer jungen Familie geschrieben und habe dann so viel Feedback von Frauen bekommen, die gesagt haben, oh, ich bin so froh zu lesen, dass es bei Ihnen genauso zugeht wie bei uns und dass es bei Ihnen auch nicht perfekt ist und dass bei Ihnen auch die Wollmäuse unterm Bett sind und Sie zwischendurch einfach mal eine Pizza irgendwie aus dem Tiefkühlding holen, weil Sie halt keine Zeit zum Kochen haben. Und vielen Dank dafür. Mhm. Und daher weiß ich ja, dass es diese Perfektion wahrscheinlich nirgendwo gibt und dass die immer inszeniert und irgendwie dadurch ja auch falsch ist.
Wie war das sonst bei Ihnen und Ihrem Mann? Sie beide sind 36 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet?
Sind ja 35, also dieses Jahr wären es 36.
36, genau. Ja. Wie haben Sie das immer geregelt?
Also wir sind beide Freiberufler. Das hat es zumindest einfacher gemacht, die Dinge zu organisieren. Das heißt nicht, dass wir weniger gearbeitet haben, aber wir waren halt ein bisschen freier darin einzuteilen, wer wann arbeitet und wer wann auch Zeit hat für die Kinder. Das ist natürlich ein Privileg, das haben angestellte Menschen nicht. Allerdings glaube ich, dass man auch da einiges ändern könnte an den Arbeitszeitmodellen und das den Menschen mit Kindern dadurch einfacher machen könnte. Und wir haben uns halt ja viel gegenseitig unterstützt. Wir hatten natürlich auch Hilfen. Wir hatten Au-pair-Mädchen oder da und dort mal ein Babysitter. Anders würde es einfach oder wäre es nicht gegangen. Aber es ist einfach auch der Wille beider Partner zu sagen, wir führen eine partnerschaftliche Ehe. Mein Beruf ist genauso wichtig wie dein Beruf. Da gibt es keine Hierarchien. Und wir helfen zusammen und wir sind Partner in dieser Sache. Und das wäre eigentlich das, was ich mir für die ganze Gesellschaft wünschen würde, dass Kinderkriegen nicht als ein Problem der Frauen betrachtet wird, wo die Männer dann freundlicherweise mal ein bisschen mithelfen, wenn sie gerade mal Lust haben oder mal 2 Monate Elternzeit machen. Wow, und die meisten schreiben dann noch ein Buch, wie toll sie waren als Väter. Das ist nicht das Ding. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und da müssen einfach Männer, Frauen, die Wirtschaft, die Politik zusammenarbeiten, dass das endlich auch zu einer gemeinsamen Aufgabe wird und nicht immer letzten Endes auf Kosten der Frauen geht.
Viele junge Väter wollen das ja auch und kriegen absolut. Da teilweise ja auch Steine vom Arbeitgeber in den Weg gelegt, ne, und sagen, eigentlich habe ich Lust und
exakt so. Das ist
Zeit, will Zeit für meine Kinder. Ja.
Genau, ist gar nicht so, dass immer die Männer mauern. Aber ich denke, dass gerade in der Wirtschaft und in der Industrie noch ganz starke Blockaden da sind, wenn es um Flexibilisierung geht und so weiter. Führungskräfte in Teilzeit, ein Unding, ja, oder Jobsharing, alle diese Dinge. Oder ich fände ja zum Beispiel so ein Lebensarbeitszeitkonto gut, dass einfach je nach der Phase, in der man gerade ist, Männer und Frauen beide gleichermaßen ein bisschen variabel mit ihrer Arbeitszeit umgehen könnten. Denn wenn ein Neugeborenes da ist, gibt es halt einen anderen Betreuungsbedarf, als wenn man ein Kita-Kind hat oder ein Schulkind oder wenn eine pflegebedürftige Angehörige dazukommt oder ein Angehöriger. Das sind einfach so Herausforderungen. Da sollten eben auch Arbeitgeber ein bisschen flexibler reagieren können.
Aber für Sie war das immer klar, dass Sie auch Ihren eigenen Beruf weiter haben. Sie hätten sich nie so abhängig gemacht.
Niemals, niemals. Ich habe als Kind oder Jugendliche miterlebt, dass eine Freundin meiner Mutter, also die Generation ja, vor mir, die war eine erfolgreiche Frau, die hat ganz gut Geld verdient, war berufstätig. Der Mann hat sie verlassen mit einer jüngeren Freundin und sie wurde unterhaltspflichtig. Das heißt, sie hat den untreuen Gatten und seine neue Freundin finanzieren müssen. Und da dachte ich mir, never, das kommt mir nicht in die Tüte. Und jeder Mann, der mich heiraten will, dem muss klar sein, dass ich meinen eigenen Beruf habe, mein eigenes Geld verdiene. Und abgesehen davon ist es ja auch eine Entlastung, wenn beide arbeiten, eben nicht 100% immer um jeden Preis. Aber wenn beide arbeiten, beide verdienen und Frauen sich nicht in diese Abhängigkeit begeben, da ist ja auch eine ganz andere Augenhöhe in der Beziehung. Ja? Das habe ich immer schon nicht verstanden, dass ja, wenn man in so getrennten Welten lebt, die Männer gehen irgendwie raus in die Welt und machen Karriere und erleben tolle Sachen und die Frauen bleiben zu Hause und machen da ihr Ding. Und was hat man sich denn am Abend dann zu erzählen irgendwie? Also ich muss eins klarstellen, ich will keine Frau diskriminieren, die für sich entscheidet. Sie will dieses Lebensmodell, dieses traditionelle. Bitteschön. Soll jede Frau selber entscheiden oder jedes Paar. Aber man sollte sich wenigstens über die potenziellen Konsequenzen dann im Klaren sein und da nicht so gedankenlos irgendwie reinstolpern, wie ich das jetzt bei manchen jungen Frauen erlebe.
Ihr persönlicher Weg zur Bestseller-Autorin ist auch ein bisschen wie ein Märchen, Frau Fried, oder?
Ja, ich sage immer, es ist wie im schlechten Kinofilm eigentlich gewesen. Also wie soll ich das erklären? Also Mitte der 90er Jahre kamen so diese ersten sogenannten frechen Frauenbücher auf den Markt. Also Hera Lind, Gabi Hauptmann, Sie erinnern sich vielleicht. Und ich habe ja immer schon journalistisch geschrieben. Und eines Tages kam mein Mann nach Hause und sagte, du, ich habe gerade im Buchladen mir mal diese Bücher angeguckt und da so ein bisschen drin rumgelesen. Also ganz ehrlich, das kannst du auch. Und dann bin ich so ein bisschen so ein Border Collie. Also wenn man mir so ein Stöckchen hinhält, dann springe ich einfach. Also wenn jemand sagt, schreib doch mal ein Buch. Ja, klar. Dann schreibe ich halt mal ein Buch. Ja. Zumindest habe ich damit angefangen. Also ich habe dann so 60 Seiten einer Geschichte, die sich so rund um das Leben von 30-jährigen Frauen rankt. Das war ich ja damals. Und habe ich so angefangen. Und dann hatte ich aber keine Zeit mehr, habe es irgendwie liegen lassen. Und nach 2 Jahren bin ich irgendwie durch Zufall auf diese Datei gestoßen und schickte die einem befreundeten Literaturagenten und wollte eigentlich von dem nur hören, du, lohnt es sich, dass ich da weiterarbeite oder soll ich es gleich wegschmeißen? Ja, ja, und dann passierte nächstes 3-4 Wochen. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Und dann rief der eines Tages an und fragte, Amelie, sitzt du gerade? Und ich dachte, oh, so schlimm. Nee, sagt er, gar nicht schlimm. Also ich habe diese 60 Seiten jetzt mal 6 Verlagen gegeben. Also 5 wollen das Buch gerne machen. Und ich stand so da und dachte, oh what, welches Buch, war ja nur so eine Idee. Aber dann, wie gesagt, Border Collie Stöckchen, ich dachte mir, okay, dann schreibe ich halt jetzt ein Buch und habe es dann in einem halben Jahr geschrieben. Und sehr intuitiv, ich habe mein Leben lang viel gelesen, irgendwie hatte ich die Mechanik von Geschichten so weit verinnerlicht, dass ich das einfach irgendwie konnte. Und ja, siehe da, es wurde ein Bestseller und katapultierte mich wirklich über Nacht quasi in die Riege der Bestseller-Autoren. Und ich hatte plötzlich neben meinem Beruf als Moderatorin einen zweiten Beruf als Autorin. Und das ist ja nur wirklich ein bisschen wie im schlechten Film. Ne?
Wie im Märchen ein bisschen. Ja, oder im Märchen. Traumfrau mit Nebenwirkungen war damals ihr erster Bestseller, aber wie fühlte sich das an, über Nacht Bestseller-Autorin zu sein?
Das war schon irgendwie sehr überraschend. Gleichzeitig fühlte es sich auch so an, als hätte ich jetzt endlich das gefunden, was ich eigentlich immer schon machen wollte. Denn wenn Sie mich mit 11 Jahren gefragt hätten, was ich werden möchte, dann hätte ich Ihnen gesagt, Schriftstellerin. Das war eigentlich ursprünglich mein Berufswunsch so als Kind und Jugendliche. Und das mit dem Fernsehen war dann eigentlich was sich so mehr durch Zufall ergeben hat und ein Weg, dem ich dann gefolgt bin. Aber es war nicht das, was ich ursprünglich machen wollte. Ich wollte eigentlich ursprünglich immer schreiben.
Damals waren Sie 37 Jahre alt und Mutter von 2 kleinen Kindern. Was hat der Bestseller verändert oder wie hat er Ihr Leben dann auch verändert? Außer, dass Sie noch einen zweiten Beruf auf einmal hatten.
Ja, das war eigentlich die Hauptveränderung, dass ich mehr gearbeitet habe. Aber da man Schreiben ja überall tun kann, konnte ich das dann auch, wenn ich unterwegs war, zum Beispiel, wenn ich irgendwie zu Fernsehauftritten gefahren bin oder keine Ahnung, man ist ja dann doch örtlich und zeitlich relativ unabhängig. Und das macht diesen Beruf natürlich auch für eine Frau mit Kindern dann sehr praktisch.
Oder gab es dann noch mehr Aufmerksamkeit? Oder Sie kannten die Aufmerksamkeit schon oder hat sich die auch nochmal verändert?
Also zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon eine bundesweit relativ bekannte Moderatorin und das war dann, tatsächlich hat sich dann so über die Jahre immer ein bisschen verändert. Eine ganze Zeit lang, auch wenn ich auf Lesungen war, hieß es dann immer, ach, ich kenne Sie vom Fernsehen, in Klammer, und war jetzt mal neugierig, irgendwie Sie zu sehen. Und über die Jahre hat sich es dann wirklich verändert, dass die Leute gesagt haben, ich habe Ihre letzten Bücher gelesen und deswegen bin ich heute Abend bei der Lesung. Also ich habe sozusagen in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, glaube ich, wirklich diesen Weg von der Moderatorin zur Autorin irgendwann dann gemacht.
Was wahrscheinlich für Sie schön war, wenn Sie immer davon geträumt haben,
ja, Schriftstellerin zu werden. Ja, absolut. Das war das, was ich immer wollte.
In dem Roman haben Sie damals angeblich so ein Stück weit auch die Verletzung eines Ex-Freunds verarbeitet. Wusste er, was er Ihnen da für ein Glück in Anführungszeichen angebracht hat nach dieser Verletzung?
Ja, das war sehr lustig. Also ich war in der Tat, bevor ich meinen Mann kennenlernte, 3 Jahre mit einem Mann zusammen und er hat mich, sagen wir mal, nicht gut behandelt am Ende. Ich war sehr wütend auf ihn und als ich dann eben diesen Roman schrieb, habe ich so gedacht, ach, da baue ich jetzt so eine Figur ein, da gebe ich dann lauter Eigenschaften von dem und dann wird er das merken und dann kriegt er so richtig mal eins drauf, so ein bisschen rachsüchtig war ich da so. Ja, und dann schrieb ich das Buch erschien, es verging Jahre. Inzwischen hatte ich mich dann wieder mit dem Freund versöhnt und irgendwann fragte der mich so, sag mal, Amelie, eins verstehe ich ja nicht, wieso komme ich eigentlich in keinem deiner Bücher vor? Und daraus habe ich gelernt, wenn Sie eine Figur negativ beschreiben und der Eigenschaften geben, die nicht sympathisch sind, wird sich überhaupt niemand in der wiedererkennen.
Das ist wirklich lustig. Sagt vielleicht auch ein bisschen was, muss man sich als Mann auch selbst an die Nase fassen, über das Selbstbild von Männern.
Ja, sagen wir mal dieses Mannes.
Dieses Mannes. Heute helfen Sie anderen dabei, schreiben zu lernen. Sie geben mit Ihrem Ehemann Peter Probst Workshops im kreativen Schreiben. Kann man schreiben lernen?
Also sagen wir so, man sollte schon eine gewisse Grundbegabung für den Umgang mit Sprache mitbringen. Und wenn das aber gegeben ist, dann kann man eine Menge lernen. Also schreiben funktioniert auch funktioniert nach gewissen Regeln. Es gibt Werkzeuge, die man lernen kann, mit denen man eine Geschichte eben gut konstruieren und spannend machen kann, die einem dabei hilft, spannende Charaktere zu entwickeln, eine Handlung zu entwickeln und so weiter. Also es gibt natürlich keine Garantie dafür, aber wir können unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen schon einfach eine Menge mit an die Hand geben und das bestätigen die uns auch immer nach den Kursen, dass sie sagen, boah, endlich habe ich den Einstieg gefunden oder endlich weiß ich, wie ich dies oder jenes mache oder ich habe nie verstanden, wie man eigentlich das oder das macht und das weiß ich jetzt und so. Also ich glaube, wir geben denen einfach sehr viel praktischen Input und das hilft ihnen schon sehr.
Also ein Stück weit ist es dann auch, so klingt es zumindest, auch ein Handwerk. Was geben Sie den Leuten damit ganz konkret an Werkzeugen?
Also es ist genau, was Sie sagen. Es ist auch ein Handwerk und man gibt ihnen dann so Dinge mit, dass man sagt, guck mal, Erzählperspektive. Aus welcher Perspektive erzählst du deine Geschichte? Oder Show, don't tell, ganz wichtiger Punkt. Henry James, der englische Schriftsteller, hat das erfunden oder diese Formulierung gefunden und sagt, erzähl uns nichts, zeig uns, was du uns sagen willst. Also schreib Szenen, mach es bildhaft, gib uns die Möglichkeit mitzuerleben, was du uns erzählst und behaupte nicht einfach irgendwelche Dinge oder fasse sie irgendwie zusammen wie in einem Protokoll oder einem Bericht. Das ist so der größte Anfängerfehler, dass Menschen eigentlich so mehr auf der Metaebene einen Bericht schreiben und denken, das ist schon Literatur. Und wir sagen immer, das ist eine super Materialsammlung, aber jetzt kommt der Punkt, wo du das ausarbeiten und lebendig machen musst. Ja? Wie entwickelt man Figuren? Was ist eine Heldin? Reise, also nach welcher Dramaturgie funktionieren eben viele Geschichten und all diese Dinge können wir Ihnen beibringen.
Kann man auch lernen, einen Bestseller zu schreiben oder was braucht es für einen Bestseller?
Ja, das, wenn man lernen könnte, dann gibt es ja nur noch Bestseller. Bestseller sind oft eine überraschende Sache. Da kommen so viele Dinge zusammen. Irgendein Nerv, der getroffen wird. Vielleicht auch eine Autorenpersönlichkeit, die gerade besonders gut in die Zeit passt. Also das ist wirklich, das kann man nicht kalkulieren, aber man kann schon sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die halt das Publikum mag und eher honoriert als andere Dinge. Also klar, wenn man so den Mainstream folgt, da gibt es schon einige Gesetzmäßigkeiten.
Auch Glück gehört ein bisschen dazu?
Ich denke auch, das ist schon so eine Frage von im richtigen Moment die richtige Idee haben und an die richtigen Leute geraten, die einen dabei unterstützen. Das ist ja eigentlich bei jedem, fast jedem geglückten Projekt so, dass da einfach ein paar Dinge zusammenkommen müssen und dann gibt es so diese Magie, diesen Moment, wo etwas wirklich, ja, wo Funken sprüht irgendwie. Ne?
Hat einer der Kursteilnehmerinnen oder Teilnehmer auch schon einen Bestseller geschafft?
Ja, wir haben eine Teilnehmerin, die war jetzt gerade, letztes Wochenende hatten wir in München wieder einen Workshop, da war die zum fünften Mal da, weil sie ein neues Projekt hat. Und die hat, nachdem sie zwei Seminare bei uns besucht hat, einen Sachbuch-Bestseller geschrieben, der eben auch auf dem basierte, was wir da an dramaturgischen Handreichungen gegeben haben. Und sie ist tatsächlich eben mit diesem Buch auf der Bestsellerliste gelandet. Da waren wir echt stolz. Und andere haben schöne Kinderbücher geschrieben, haben Erzählungen geschrieben, haben Wettbewerbe dann gewonnen mit den Erzählungen. Also da gibt es schon immer wieder auch Erfolge.
Wer war das?
Christina Erdmann. Das Buch heißt Adieu Elternhaus, wie man nach dem Tod der Eltern das eigene Elternhaus auflöst. Und zwar eben nicht nur nach diesen praktischen Gesichtspunkten, sondern eben auch nach den psychologischen oder emotionalen Aspekten, die da mit eine Rolle spielen. Und sie hat das eben nach dem Prinzip der Heldenreise aufgebaut, so wie wir das eben auch vermitteln in unseren Kursen, weil das eben auch eine Art Heldenreise ist, die man da durchlebt.
Ja, da brauchen wir auf alle Fälle auch Mut wie ein Held. Ganz und genau. Kraft für die Auflösung des Elternhauses. Wer kommt aber sonst so zu Ihren Kursen? Was sind das für Leute?
Das sind ganz unterschiedliche Menschen und die haben ganz unterschiedliche Motivationen. Die einen lesen gerne und wollen einfach mal probieren, wie es ist zu schreiben. Die anderen kommen mit einer ganz klaren Geschichte oder mit einem Vorhaben für eine Geschichte. Wieder andere haben schon publiziert, entweder in einem anderen Bereich, Sachbuch, Wissenschaft oder Journalismus und wollen jetzt ausdrücklich das Narrative schreiben lernen oder... Ja, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Gründe, sowas zu machen. Und die Levels sind zum Teil auch unterschiedlich, muss man schon sagen. Also wir haben manchmal wirklich blutige Anfänger und Leute, die eben schon Bücher geschrieben haben. Und irgendwie geht es aber trotzdem zusammen, weil wir einfach jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin versuchen, an dem Punkt abzuholen, wo sie gerade stehen und sie zu unterstützen bei ihrem weiteren Weg. Und irgendwie funktioniert das immer ganz toll. Die lernen ja auch sehr viel voneinander. Wir machen sehr viel praktische Übungen. Sie schreiben, lesen vor und kriegen dann Feedback von der ganzen Gruppe und von uns. Und das ist, also da gehen denen die Augen oft auf. Die lernen so viel dabei und es ist so beglückend und es macht auch uns so viel Spaß. Also es ist was ganz Wunderbares.
Klingt nach einem schönen Kurs. Wobei ich denke, das muss man ja vielleicht auch ein bisschen Scham überwinden, wenn man dann den eigenen den Text erstmal vorlesen muss für anderen und vielleicht auch noch gar nicht so überzeugt ist, dass es gut ist? Oder sind einige so überzeugt, dass es gar kein Problem ist?
Nee, es ist tatsächlich so, dass Schreiben immer auch bedeutet, etwas von sich preiszugeben und dass das natürlich auch Mut erfordert. Aber in unseren Kursen gibt es eine Feedback-Kultur, die wir entwickelt haben, die den Menschen dort einfach das Gefühl gibt, hier kann ich mich trauen und hier wird wertschätzend mit meinem Schreiben umgegangen. Und nein, die meisten sind gar nicht so selbstbewusst. Also ganz oft fangen sie mit dem Satz an, also das ist jetzt überhaupt nicht gut, was ich euch vorlesen werde, aber ich traue mich trotzdem. Und ich sage dann immer, hört auf mit dieser Selbstgeißelung. Ja, hier geht's nicht um gut oder schlecht, hier geht's darum, was Neues zu lernen, was zu entwickeln. Und ganz oft sind gerade die sagen, ach, das war jetzt bestimmt gar nicht toll oder so. Das sind dann plötzlich ganz überraschend schöne Texte. Und also das ist wirklich, man muss Mut haben, aber man kriegt auch unheimlich viel dafür.
Sie sind ja im Moment auf Lesereise mit Ihrem Buch, mit Ihrem neuen Roman, einer von uns und sind in ganz Deutschland unterwegs, wo sie sich teilweise auch mit ehemaligen Teilnehmern treffen, ja. Auch hier im Saarland, mhm. wo sie bei den Literaturtagen Erlesen zu Gast waren. Wie ist das dann für Sie?
Das ist total nett. Also wenn meine Lesetermine feststehen, dann kriege ich ganz häufig eben Mails von ehemaligen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen. Und fast in jeder Stadt gibt es dann irgendwie 2, 3, die kommen dann oft auch zusammen, wenn sie sich kennen. Manche sind aus verschiedenen Kursen, die kennen sich nicht. Im Saarland jetzt zum Beispiel bei der Lesung in Saarlouis sind das 2 Teilnehmerinnen aus verschiedenen Kursen, die werden sich heute Abend erst kennenlernen. Und in anderen Städten kennen sie sich, kommen dann zusammen, wir trinken hinterher ein Bier. Und es ist irgendwie, da entsteht eine richtige Community, kann man sagen. Die Kurse untereinander haben auch oft dann noch so WhatsApp- oder E-Mail-Gruppen und bleiben noch in Verbindung, unterstützen sich gegenseitig bei ihrem Schreiben und so. Also da entstehen wirklich sehr, sehr schöne Dinge.
Wie haben Sie das Schreiben gelernt? Einfach durchs Machen dann, dass Ihr Mann Sie so ein bisschen angestachelt hat, gesagt hat, Mensch, das kannst du doch auch?
Also ehrlich gesagt, ich habe es überhaupt nicht gelernt, ich habe es einfach gemacht. Aber wie ich vorhin sagte, ich kann lesen, seit ich ungefähr 5 bin und ich habe immer unaufhörlich unheimlich viel gelesen. Und ich glaube tatsächlich, dass man dann ein Gefühl für die Mechanik von Geschichten bekommt und für Spannung und für all das, was so eine Geschichte halt ausmacht. Und ich habe das viele Jahre ganz intuitiv gemacht. Also ich habe meine Bücher komplett aus dem Bauch raus geschrieben, ohne überhaupt jemals nachzudenken, was ich da eigentlich tue. Und erst mit Beginn dieser Workshops, die mein Mann und ich da machen, habe ich überhaupt angefangen, mich theoretisch mit dem zu beschäftigen, was ich da tue. Und das hat dann als erstes mal zu einer Schreibblockade geführt. Das war ganz interessant. Ich konnte plötzlich keinen Satz mehr schreiben, weil ich solche Skrupel hatte und plötzlich alles schlecht fand. Und das hat mich total verunsichert. Und dann wurde es aber wieder besser. Und inzwischen denke ich, dass ich selbst sehr profitiere von dieser Auseinandersetzung mit dem Schreiben, weil ich natürlich jetzt vieles sehr bewusst und sehr professionell einsetzen kann. Und das hat mein Schreiben sicherlich auch nochmal verbessert.
Also kann man sagen, Sie sind so ein bisschen von der Bauchschreiberin zur Kopfschreiberin geworden?
Ja, ich bin immer noch eine starke Bauchschreiberin, aber der Kopf darf mehr mitsprechen als früher. Und das ist eine gute Kombi. Ich glaube, Intuition und Struktur sind einfach 2 Dinge, die zusammengehören.
Die Kurse bieten Sie, ich habe es gesagt, gemeinsam mit Ihrem Mann an. Sie sind seit 36 Jahren verheiratet, arbeiten auch zusammen. Gibt es ein Geheimnis Ihrer langen und glücklichen Ehe?
Naja, also wahrscheinlich das, was alle Paare sagen. Es hilft schon sehr, wenn man im Gespräch bleibt und wenn man sich mitteilt, was so los ist und wie es einem geht. Und wenn man wirklich Interesse einfach für das hat, was beim anderen passiert. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich habe mal mit einem ganz alten Paar, ich glaube, die waren beide schon in den 90ern gesprochen. Und dann hat der Mann den sehr einfachen Satz gesagt, ich überlege mir nicht, was meine Frau tun kann, um mich glücklich zu machen. Ich überlege mir eigentlich immer, was ich tun kann, um sie glücklich zu machen. Und da dachte ich mir, ja, genau das ist es. Wenn man nicht immer guckt, was kann der andere für mich tun? Was kriege ich aus der Beziehung raus? Jetzt habe ich so viel investiert, kriege ich jetzt auch genug? Sondern wenn jeder, natürlich beide Partner, einfach versuchen, dass es dem anderen irgendwie gut geht, dann geht's am Ende auch beiden gut. Ja. Aber was natürlich schon schön ist, das ist, dass wir zusammen arbeiten können. Und das geht natürlich nicht in jedem Beruf. Das können wir halt, weil wir beide schreiben. Und dass wir beide wissen, die gegenseitige Kritik an dem, was geschrieben wird, ist immer sachlich, wertschätzend, konstruktiv. Die dient immer dazu, dem anderen weiterzuhelfen und nicht ihn irgendwie klein zu machen. Und überhaupt Wertschätzung und Respekt sind, glaube ich, 2 wichtige Faktoren, die in langjährigen Beziehungen manchmal verloren gehen können.
Angeblich gehen Sie an Ihrem Hochzeitstag immer in die Imbissbude zum Essen. Warum?
Ja, das ist so ein Aberglaube, der hat sich entwickelt, weil unser Hochzeitsessen furchtbar war und überhaupt die ganze Hochzeit ganz furchtbar war unter ganz vielen Aspekten und die Ehe aber irgendwie ganz gut läuft. Und so in den ersten Jahren haben wir gedacht, okay, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, vielleicht funktioniert unsere Ehe so gut, weil die Hochzeit so scheußlich war und das Essen so schrecklich. Also müssen wir jetzt immer weiter schrecklich essen am Hochzeitstag, um diese Magie zu erhalten. Und irgendwie haben wir uns jetzt da beide in die Vorstellung reingesteigert, dass wir am Hochzeitstag selber also nur so Imbiss, Würstchen, Takeaway, irgendwie sowas essen dürfen, aber eben nicht das edle Essen mit tollem Wein, was andere machen, sondern das können wir dann irgendwann später machen. Am Hochzeitstag selber gibt es ja, Döner oder irgend so ein Kram, was ja auch lecker sein kann, ehrlich
Absolut.
Gesagt. Also so schlimm ist es auch gar nicht. Man isst ja auch gerne mal ein bisschen Junkfood.
Und was ging damals schief?
Oh, da ging vieles schief. Also ich war schon schwanger und hatte so eine hormonelle Verblendung, die mich dazu brachte, ein Restaurant zu wählen, wo die Küche insgesamt furchtbar war. Die hatten nur eine Sache, die lecker war, und das waren solche Quarknocken zum Nachtisch. Aber der ganze Rest war schrecklich. Meine adlige Verwandtschaft saß rum und wirkte sehr unglücklich. Und dann haben Leute nicht zusammengearbeitet. zusammengepasst, die am Tisch waren. Unsere Familien kannten sich überhaupt nicht. Also mein Mann und ich kannten uns ja nicht lange, als wir geheiratet haben. Unsere Familien kannten sich gar nicht, hatten sich wenig zu sagen am Anfang. Und also es war insgesamt grauenhaft einfach. Und dann ist auch noch das Video von der Hochzeit überspielt worden, versehentlich. Okay. Also es war auch noch so ein schicksalshaftes Ding. Es war sehr komisch, als wir mal durch Zufall unser Hochzeitsvideo angeguckt haben, kam unsere damals schon so teenie-mäßige Tochter rein, guckte da irgendwie 2 Minuten drauf und sagte, das ist ja grauenhaft. Wieso habt ihr das gemacht? Das war einfach so, einfach alles nur schrecklich. Und ja, seither denke ich, je schrecklicher die Hochzeit, desto besser die Ehe. Leider ist es ja auch manchmal umgekehrt. Also oft sind diese unglaublich teuren, aufwendigen, protzigen Hochzeiten, zu denen man gelegentlich eingeladen ist und man denkt dann so, ihr zwei, ob ihr vielleicht doch irgendwas auch damit kaschieren müsst, was vielleicht jetzt schon nicht so richtig toll ist. Und ich habe leider viele Ehen auch scheitern sehen, die mit so einer tollen Hochzeit angefangen haben.
Dann lieber eine schreckliche Hochzeit und eine schöne Ehe.
Würde ich empfehlen.
Sie sind 1958 in Ulm geboren und mit 2 Brüdern aufgewachsen. Ihr Vater war Zeitungsmacher und Kunstsammler, Ihre Mutter Buchhändlerin. Und man darf wirklich, glaube ich, sagen, Sie sind mit Büchern groß geworden. Ihr Vater hatte eine Bibliothek von unglaublichen 15.000 bis 20.000 Büchern. Wie war es, zwischen so vielen Büchern groß zu werden?
Ja, ich habe eben sehr schnell lesen gelernt. Also ich konnte mit 5 lesen, keiner wusste woher. Ich habe mir das irgendwie selbst beigebracht und habe dann natürlich auch angefangen, die Bücher meines Vaters, meiner Eltern zu lesen. Und da waren dann Sachen drunter, die waren noch nicht altersgemäß. Also ich habe die gesamte Sherlock Holmes-Sammlung von Sir Arthur Conan Doyle, ich glaube so mit 10 ungefähr gelesen. Und das war aber toll natürlich, weil ich in dieser Welt der Bücher groß geworden bin. Und das war für mich einfach so selbstverständlich, Bücher zu lesen und auch mit Leuten zu tun zu haben, die welche schreiben. Also insofern war das schon von Anfang an so ein bisschen meine Welt.
Aber wo hat er die alle untergebracht? Haben Sie in einem sehr großen Haus gelebt, alle?
Also wir haben schon in einem relativ großen Haus gelebt, aber mein Vater ist ja schon 81 gestorben. Und als meine Mutter dann dieses Haus verkaufen musste oder halt in eine kleinere Wohnung ziehen wollte, wusste sie nicht, wohin mit den Büchern. Und dann hat sie, ich weiß nicht genau wie, Reinhard Klimt kennengelernt, den ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten. Und siehe da, Herr Klimt ist ein Büchersammler und der hat meines Wissens ein ganzes Haus nur für seine Büchersammlung. Und der hat sich gefreut und hat einen großen Teil der Bücher meines Vaters übernommen. Einige gingen natürlich an meine Geschwister, an mich, meine Kinder. Also es blieb schon ein Teil in der Familie. Aber ein großer Teil ist hier ins Saarland gewandert. Schöne Grüße, Herr Klimt. Wir freuen uns, dass unsere Bücher bei Ihnen ein gutes Zuhause gefunden haben.
Und er als großer Bücherliebhaber hat sich sicherlich gefreut, ja, die Bücher von Ihrem Vater bekommen zu können. Ja. Was waren das alles für Bücher? Wirklich querbeet durch alle unterschiedlichen Genres? Und wo hat er die auch alle hergehabt? Hat er sich immer irgendwo ein Buch gekauft oder?
Also das kann ich im Einzelnen nicht sagen, weil vieles davon natürlich vor meiner Geburt entstanden ist. Aber mein Vater war ein hochinteressierter und leidenschaftlicher Leser. Ich denke wirklich von dem, was man wirklich Hochliteratur nennt. Es waren viele Erstausgaben dabei und es waren viele sehr schöne, auch ältere Bücher. Das erinnere ich noch. Ich habe immer noch viele Titel irgendwie so im Kopf. Aber da war natürlich auch vieles dabei, wo ich wirklich als Kind und Jugendliche noch zu jung war. Aber ich bin sicher, dass es eine wertvolle und schöne Sammlung war und das Herr Klimt sich daran erfreuen konnte.
Sicher. Welches Buch aus der Bibliothek Ihres Vaters steht heute noch bei Ihnen im Bücherregal?
Also da stehen noch einige, allerdings musste ich tatsächlich auch viele weggeben. Also mein Mann und ich haben mit unseren Kindern auch 25 Jahre in einem größeren Haus auf dem Land gewohnt und da hatten wir insgesamt viele tausend Bücher. Und als wir dann auch umgezogen sind in eine Wohnung in der Stadt mit zusätzlich noch schrägen Wänden, was die Sache noch erschwert hat, haben wir an einem Tag 4.000 unserer Bücher an einen Antiquar gegeben. Das war, glaube ich, der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe von morgens bis abends nur geheult. Ach, und das war einfach entsetzlich, aber es ging nicht anders. Und da hatte ich jedes Einzelne vorher noch in der Hand und habe mit ihm gesprochen, ob ich es noch brauche, ob es mir noch was sagt oder ob ich es weggeben darf. Da waren viele Bücher meines Vaters dabei. Einige sind jetzt noch bei mir. Ich kann Ihnen keine einzelnen Titel nennen, aber einige habe ich natürlich behalten. Und auch mein Sohn hat noch eine große Kiste mit Büchern bei uns im Keller stehen, die er freundlicherweise jetzt auch mal langsam abholen könnte.
Vielleicht hört das ja. Aber man sieht ja, was Bücher eben auch für Menschen bedeuten, wie Sie, aber auch für andere. Ne?
Ja, man hat wirklich eine Beziehung zu jedem Buch, also fast wie zu einer Person. Es gibt ja Bücher, die begleiten einen auch durchs ganze Leben. Und wenn man die in unterschiedlichen Lebensphasen liest, dann lesen die sich auch ganz anders, weil man ganz andere Dinge rausliest. Ja? Das finde ich eben auch so faszinierend. Und dass Bücher auch wie so Lebensbegleiter sein können.
Haben Sie so ein Buch, das Sie immer wieder lesen?
Ich habe ein Buch von James Sawyer. Salter, einem amerikanischen Autor, der eigentlich gar nicht viel geschrieben hat. Aber eins seiner Bücher ist Lichtjahre. Und das ist ein wunderschönes Buch über eine New Yorker Familie, über Freundschaft, über Liebe und eben über Vergänglichkeit. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich 40 und hatte das Gefühl, ich bin jetzt dann demnächst uralt. Also ich war kurz davor, 40 zu werden und fand das ungeheuer ergreifend, diese Geschichte, ja, über das Vergehen einfach auch von Dingen, von Beziehungen, von Orten. Und das hat mich furchtbar mitgenommen damals. Wenn ich es heute lese, lese ich es eigentlich ja mit so einer heiteren Melancholie und denke mir, die Dinge vergehen, aber es ist auch schön, dass man sie hatte und man muss auch loslassen können und so. Also man denkt dann in jeder Phase auch andere Dinge oder empfindet andere Dinge bei der Lektüre dieser Lebensbücher.
Also das Buch wird Sie dann auch weiter begleiten und noch ein paar Mal gelesen.
Platz im Regal.
Wie hat Sie Ihre schwäbische Heimat sonst geprägt? Wie viel Schaffe, Häuslebauer steckt noch in Ihnen?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube schon, dass ich fleißig bin und das auch so ein bisschen was von dieser protestantischen, bisschen ja puritanischen Art so in mir steckt, die in dieser Gegend ja auch verbreitet ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nichts verschwenden kann. Ich werfe, es geht überhaupt kein Essen weg. Ich gebe nicht gern übertrieben viel Geld für Kleidung aus. Ich finde Designerkleidung völlig absurd. Ja, viel, viel zu teuer. Warum soll man so viel Geld ausgeben, wenn man es viel günstiger haben kann und auch schön? Also ich bin kein opulenter, schwelgerischer, verschwenderischer Mensch. Das ist vielleicht so ein Erbe. Ich kann Spätzle machen. Ui. Meine Mutter kann Maultaschen machen. Das habe ich noch nicht probiert. Das ist schwieriger. Aber so dieses bisschen auch manchmal Enge und Kleingeistige, was mich da immer schon auch ein bisschen gestört hat, das habe ich versucht nicht zu übernehmen sozusagen.
Also Sie pflegen nicht die Kehrwoche?
Nein. Wobei die Kehrwoche ist, glaube ich, keine schwäbische Erfindung. Die gibt es in Bayern auch. Aber es gibt so ein Klischee von so schwäbischen Hausfrauen, die auch ein bisschen was Knickeriges, Kleinliches haben. Und das mag ich nicht. Also das hoffe ich, dass ich das nicht verkörpere.
Schwäbisch können Sie noch?
Mal schwäbisch. In dem Moment, wo ich mit einem Menschen zusammensitze, der Schwäbisch kann, verfalle ich sofort in Schwäbisch. Das kann man sich schwer vorstellen. Aber meiner Mutter zum Beispiel spreche ich Schwäbisch, mit meinen Brüdern immerhin so ein bisschen gefällt. Aber das kann man sich fast gar nicht vorstellen, das weiß ich schon, aber es ist tatsächlich so, ich kann das noch.
Schön. Auch ein bisschen Heimat dann, das Schwäbische?
Ich bin kein großer Fan von Dialekt überhaupt und Schwäbisch gehört jetzt auch nicht zu den schönen Dialekten. Ich mag gern zum Beispiel Kölsch, mag auch ganz gern Bayerisch, aber generell Schwäbisch gehört nicht zu meinen Lieblingsdialekten.
Als jemand mit einer schwäbischen Büronachbarin oder Kollegin, ich finde es eigentlich ganz süß immer, ne? Weil alles ein bisschen verkleinert wird. Es kann aber auch brachial sein, ja?
Ja, es kann auch ein bisschen ins Vulgäre gehen, ähnlich wie Fränkisch oder Sächsisch. Das sind so Dialekte, die sind, wenn man so Anklänge hört, ganz nett, aber es darf nicht zu heftig werden.
Sie haben uns schon erzählt, Sie konnten mit 5 Jahren schon lesen, durch die ganzen vielen Bücher, die es zu Hause gab. Haben mit 16 aber auch schon Abitur gemacht. Fiel Ihnen das einfach leicht, die Schule, oder?
Also sag mal so, ich bin jemand, der sich schnell langweilt und wenn mir dann eben keiner ein neues Stöckchen hinhält, über das ich springen kann, dann wird mir fad. Also dass ich so früh Abitur gemacht habe, hatte 2 Gründe. Ich hatte als Kind noch in Ulm 2 Kurzschuljahre, das war diese Synchronisierung der Ferienzeiten damals. Dadurch war ich schon relativ jung und dann habe ich 2 Klassen übersprungen, die siebte, weil ich irgendwie die Leute vom Lernen abgehalten habe in meiner Klasse, also die Kinder.
Sie haben sich gelangweilt.
Ich habe mich gelangweilt, genau. Dann habe ich dummes Zeug gemacht und dann haben die Lehrer gedacht, so, jetzt lassen wir die mal springen, dann muss sie sich mehr anstrengen. Und dann habe ich Abitur in 2 statt in 3 Jahren Oberstufe gemacht, weil ich in einen Jungen verliebt war und der war eine Klasse vor mir und ich wollte mit dem Abitur machen. Und dann habe ich mich halt angestrengt und habe die Kurse halt in 2 statt in 3 Jahren gemacht. So, das war eigentlich der Grund. Und dann war ich halt mit 16 fertig und wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Bin ich erstmal von zu Hause ausgerissen, um eben zu diesem Jungen nach Berlin zu gehen, der da einen Job hatte. Und dann habe ich ein paar Wochen bei dem gewohnt und dann hat er jeden Morgen seine nicht abgespülte Müsli-Schüssel irgendwie in die Spüle gestellt und irgendwie erwartet, dass ich das tue. Und dann habe ich beschlossen, nein, das ist nicht mein Leben und dann bin ich wieder nach Hause gegangen.
Oft ist es ja eher umgekehrt, ne? Dass die Liebe vielleicht einem von der Schule abhält, aber ja, schön, dass es bei Ihnen umgekehrt war. Ja,
es war sehr motivierend.
Hat Ihre Eltern wahrscheinlich gefreut?
Na, meine Eltern waren gar nicht so entzückt. Also die haben gesagt, was willst du mit 16? Ja. Irgendwie, ja, da bist du eigentlich noch viel zu jung und mach die Schule doch lieber anständig und lang und so. Nee, die waren gar nicht so begeistert, aber ich habe mich ja natürlich durchgesetzt.
Sie haben uns schon erzählt, früher kannten Sie die Leserinnen und Leser Ihrer Bücher vom Fernsehen und sagen, ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Sie waren eben viele Jahre lang erfolgreiche Fernsehmoderatorin und haben mal in einem Interview gesagt, Sie haben Ihren Lebensweg mal als roten Teppich voller Zufälle beschrieben. Per Zufall sind Sie eben auch beim Fernsehen gelandet. Was hat der ehemalige Mütter-Tatort-Kommissar Udo Wachtfeitel damit auch zu tun?
Ja, der Udo und ich, wir sind fast gleich alt. Udo ist, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre jünger als ich. Und wir trafen uns, kannten uns halt so und trafen uns auf einer Party. Und dann sagte er zu mir, du Amelie, ich gehe morgen zu einem Casting zum BR, willst mich nicht begleiten? Und ich sollte so quasi mitgehen und Händchen halten. Und dann habe ich so, ja, warum nicht? Was ist denn ein Casting, habe ich ihn gefragt, weil das wusste ich überhaupt nicht. Und dann sind wir da zusammen hingegangen und plötzlich hat mir der Redakteur irgendwie das gleiche Material vor die Nase gelegt wie dem Udo. Und dann habe ich das auch gelesen und habe so ein paar Sachen ins Mikrofon gesprochen und so weiter. Kurz und gut, ich kam plötzlich mit in die zweite Runde und die war dann schon in der berühmten Alabama-Halle. Da wurde dann schon eine richtige Jugendsendung quasi geprobt. Das war nämlich der Sinn dieses Castings, Moderatoren für eine Jugendsendung zu finden. Ja, und siehe da, am Schluss bekam ich den Job und Udo nicht. Und das hat unsere Freundschaft ein bisschen belastet, zumindest zeitweise. Ich musste ihn dann sehr teuer in ein französisches Lokal einladen, um mich zu bedanken. Und dann wurde er aber ja auch Schauspieler und relativ schnell dann kam aber zum Glück nicht allzu lange danach für ihn das Angebot, einer der beiden bayerischen Tatortkommissare zu werden. Und dann hat er diesen Weg eingeschlagen und dann war wieder alles gut zwischen uns.
War er versöhnt. Sie haben dann eben die Sendung live aus dem Alabama moderiert, später dann auch Stern TV oder die Talkshow 3 nach 9. Angeblich haben Sie schon als Kind gerne Leute interviewt, gerne auch mal die Gäste Ihrer Eltern.
Das stimmt, ja. Ich hatte so ein kleines rotes Stühlchen, so mit Kunstleder bezogen. Und bei uns gab es viele Gäste. Mein Vater war ja Kulturjournalist, hatte diese Kunstsammlung, machte Ausstellungen in meinem Elternhaus. Und immer wenn da irgendjemand saß, den ich interessant fand, habe ich mein Stühlchen geholt, habe es neben den gestellt und habe angefangen, den zu interviewen oder Konversationen mit dem zu machen. Also ich war da immer schon relativ hemmungslos und kommunikativ. Und das habe ich dann einfach fortgesetzt in den Talkshows. Und mein Vorteil war, dass ich also eben in meinem Elternhaus schon relativ viele berühmte Leute kennengelernt hatte, irgendwelche Theaterleute, Schauspieler,
Künstler. Wer war da zu Gast? Oder wen haben Sie
das
da interviewt?
Das sind jetzt Namen, die vielleicht heute nicht mehr so bekannt sind. Kurt Hübner, Peter Zadek, Wilfried Minks, das waren so berühmte Theaterleute, die da erst in Ulm und dann später in Bochum so sehr modernes Theater gemacht haben. Wolf Vostell, ein berühmter Fluxus-Künstler, verschiedene Schauspieler, Max Bill, der berühmte Schweizer Künstler, Rolf Becker zum Beispiel, der Schauspieler, war viel bei uns und so. Also ich hatte einfach keine Scheu vor diesen Leuten, weil ich dachte mir, die sind auch nicht anders als wir. Die sind halt berühmt für irgendwas und das hat mich überhaupt nicht gehemmt. Und deswegen konnte ich dann später in den Talkshows auch mit jedem, auch mit weltberühmten Leuten relativ frei und ungehemmt sprechen.
Warum haben Sie mit dem Fernsehen wieder aufgehört?
Ach na ja, also irgendwann hatte ich 35 Jahre Talkshow auf dem Buckel. Da war es dann nicht mehr so verlockend und also da bin ich dann erst eben von Radio Bremen weggegangen, also von der Talkshow 3 nach 9, weil ich da irgendwie keine rechte Lust mehr hatte und ganz ehrlich, weil ich mich auch mit dem Hauptabteilungsleiter damals oder mit dem Redaktionsleiter, nicht Hauptabteilungsleiter, dem Redaktionsleiter nicht verstanden habe. Wir mochten uns gegenseitig nicht und das war nicht gut für die Atmosphäre. Kann ich heute sagen, der ist da inzwischen nicht mehr, aber ist ja auch egal. Und dann war ich ja noch beim ZDF und habe eben die Nachfolgesendung von Elke Heidenreichs Lesen moderiert mit Ijoma Mangold, die Vorleser. Und die Sendung hatte einfach konzeptionelle Schwächen und Mängel, die wir einfach irgendwie zu spät bemerkt haben und die war einfach nicht richtig gut. Und deswegen war es auch völlig okay, dass sie irgendwann eingestellt wurde. Abgesehen davon war ich inzwischen fast erschlagen von einem Berg von Büchern, der da irgendwie über mich einbrach. Und ich wollte auch das nicht mehr machen, dass ich Bücher nur unter diesem Gesichtspunkt schnell mal durchblättere, ob die sich für eine Sendung eignen. Ich möchte Bücher gerne lesen und mir Zeit dafür nehmen. Und dieser ganze utilitaristische Umgang mit Literatur, der hat mir sowieso nicht gefallen. Und dann hat das aufgehört und ehrlich gesagt, danach kamen auch keine wirklich reizvollen Angebote mehr. Ich war aber auch irgendwie müde. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Ich habe dann andere Sachen gemacht. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht. Ich habe mein Schreiben intensiviert. Ich habe diese Workshops angefangen mit meinem Mann. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, also die Kolleginnen, die ich habe, die sozusagen bis ins höhere Alter hinein noch vor der Fernsehkamera standen, die haben alle einen wahnsinnigen Druck gespürt, was auch so Äußerlichkeiten angeht. Und ich kann in aller Ruhe gemütlich vor meinem Computer verwittern und niemanden interessiert es. Und das finde ich sehr entlastend, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Wieso Druck gespürt? Weil man im Fernsehen eher jüngere Frauen sehen möchte, oder?
Also ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wie viele Frauen über 60 kennen Sie, die im deutschen Fernsehen moderieren? Also ich kenne nicht viele. Und die wenigen, ja, von denen weiß man, dass die auch diesen Druck zu spüren kriegen. Also in den Führungsetagen sitzen nach wie vor dann doch überwiegend Männer und die sehen offenbar lieber jüngere Frauen. Und das Publikum ja vielleicht auch, kann ja sein. Also das ist eine strukturelle Sache, an der will ich gar nicht, wie soll ich sagen, die werde ich nicht ändern können. Die war mir auch klar, dass ich an der nichts werde ändern können. Und deswegen habe ich rechtzeitig angefangen, mich auf einen anderen Beruf zu konzentrieren. Und wie gesagt, auch selber irgendwann eine Art Müdigkeit dem Fernsehen gegenüber gespürt. Ich habe da einfach alles gemacht, was ich konnte. Und danach war es einfach auch nicht mehr interessant.
Gibt es auch keine Sendung, wo Sie sagen, oder ein Konzept, dafür würde ich vielleicht nochmal zurückkehren auf die Bandscheibe?
Also ganz sicher nicht. Das ist wirklich vorbei.
Viele Ihrer Romane sind Familiengeschichten. Sie haben angeblich schon als Jugendliche gerne Familiengeschichten gelesen und auch geliebt. Was interessiert Sie so sehr daran?
Ja, die Familie ist ja, wie man so sagt, die Keimzelle der Gesellschaft. Aber sie ist vor allem auch der Ort, wo eigentlich alles passieren kann. Also das Allerbeste, aber eben auch das Allerschlimmste. Und familiäre Beziehungen kann man sich nicht aussuchen. Die sind einfach da. Und ja, die schlimmsten Tragödien können sich ja, wie wir alle wissen, in Familien abspielen. Und irgendwie kommt man aber auch schwer raus aus diesen Familienbanden. Die haben ja auch was sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr Bindendes. Und das ist einfach etwas, was mich interessiert, weil das eben auch so eine Art Closed Society-Anordnung ist. Also wenn man sozusagen in einer geschlossenen Gesellschaft ist, passieren halt auch die spannendsten Geschichten und daraus kann man literarisch was machen.
In Ihrem jungen Buch Schuhhaus Pallas, das Sie 2008 geschrieben haben, erzählen Sie die Geschichte Ihrer eigenen Familie, wie sich Ihre Familie gegen die Nazis wehrte und Ihr Großvater und Vater durch glückliche Umstände und Zufälle den Nazis entkommen konnten, während andere Familienmitglieder Opfer der Nazis wurden, zwei davon auch in Auschwitz umgebracht wurden. Das Thema war in Ihrer Familie lange tabu, darüber wurde nicht gesprochen. Wie haben Sie dann trotzdem davon erfahren?
Ja, zu Lebzeiten meines Vaters war es unmöglich, darüber zu sprechen. Also mein Vater hat in dem Moment, wo zum Beispiel im Fernsehen irgendwas über die Nazi-Zeit lief, ist er aufgestanden und rausgegangen. Wenn man ihn gefragt hat, hat er nur ruppige, kurze Antworten gegeben, ist nicht drauf eingegangen. Und das spüren Kinder ja, wenn da sozusagen so etwas beschwiegen wird, wenn da so ein Thema ist, über das nicht gesprochen werden darf, ein Tabu. Und es hat sehr lange gedauert. Also mein Mann war 2006 in New York und hat den New York Marathon mitgemacht und hat dabei im Leo Beck Institut innerhalb seiner eigenen Familie recherchiert, wo es auch eine jüdische Verbindung gab. Und dann rief er mich an und sagte, du, ich habe da was ganz Seltsames entdeckt. Da gibt es ein Paar aus München, Max und Lilli Fried, und die Lebensdaten legen nahe, dass es sich bei diesem Max Fried um einen Bruder deines Großvaters handelt. Und ich sag, keine Ahnung, wer ist das, was wurde aus denen? Ja, sagt er, die wurden nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht. Und da brach natürlich bei mir alles innerlich zusammen, weil ich hatte keine Ahnung davon und ich hatte so das Gefühl, ich stehe jetzt da vor einem Abgrund und gucke da irgendwie rein oder muss überlegen, ob ich da reingucken will, denn natürlich war mir klar, wenn das passiert ist, dann sind da auch andere Dinge passiert, von denen ich nichts weiß. Und dann habe ich mich halt irgendwann entschieden, in diesen Abgrund zu gucken und das zu recherchieren und habe gemeinsam mit meinem Mann, der mich da sehr unterstützt hat bei der Recherche, dann alles versucht rauszufinden, was ich über diese Familie eben noch rausfinden konnte. Und das war erstaunlicherweise dann eine ganze Menge.
Was ist Ihnen da begegnet und was haben Sie rausgefunden, worüber nicht gesprochen wurde?
Also zum Beispiel gab es dieses Schuhhaus Pallas in Ulm. Das wusste ich, dass mein Großvater ein Schuhgeschäft hatte, wusste ich. Ich wusste auch, dass mein Großvater Jude war. Was ich nicht wusste, war, dass er zum Beispiel 1905 konvertiert war, um meine nicht-jüdische Großmutter heiraten zu können. Und was ich nicht wusste, war, dass es ganz viele andere Verwandte gab, von denen ich halt nie gehört hatte. Und dieses Schuhhaus, davon lebte die ganze Familie. Mein Vater war damals schon ein erwachsener Mann. Und dann wurde eben versucht, der Familie das Schuhhaus wegzunehmen und das zu arisieren. Und der Kampf um dieses Schuhhaus, das war zum Beispiel etwas, da hatte ich keine Ahnung davon. Also wie mein Vater dann auch zum Beispiel einen Brief geschrieben hat an die Nazi-Behörden, wo er sich so ein bisschen auch angebiedert hat, was natürlich furchtbar war zu lesen. Aber man hat es ja auch verstanden, weil da ging es um die Existenz einer ganzen Familie. Und das gipfelte dann darin, dass mein Großvater und meine Großmutter sich pro forma scheiden ließen. Mein Großvater damit natürlich den Schutz der privilegierten Mischehe verloren hat, die ihn bis zu einem gewissen Grad da noch beschützt hat. Dann ist er nach München gegangen, ist in den Untergrund. Meine Großmutter hat dieses Schuhhaus weitergeführt mit Hilfe meines Vaters. Und mein Großvater hat im Untergrund als einer von 80 jüdischen Menschen in München den Zweiten Weltkrieg überlebt und die Nazi-Zeit. Und man muss wissen, dass es vorher 12.000 Juden in München gab. dann nur noch 80. Und da war mein Großvater drunter. Warum hat mein Großvater überlebt? Weil die Mitteilung von der Scheidung nicht aus Ulm nach München zu den Behörden gedrungen ist. Also irgendein Behördenirrtum, der dazu führte, dass die Behörden in München nicht wussten, dass er keine privilegierte Mischehe sozusagen mehr als Schutz hatte. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum er nicht ins KZ deportiert wurde, wie sein Bruder, der aus dem Münchner Auslieferungslager mit seiner Frau Max und Lilli Fried eben nach Auschwitz deportiert wurde.
Es ist auch erschreckend zu lesen, wie Sie das beschreiben. Das Schuhhaus Pallas in Ulm war nicht irgendein Schuhhaus, sondern ein sehr angesehenes Schuhhaus. Und wie eben auch der Druck dann auf Ihre Familie gestiegen ist und wie man versucht hat, sich noch zu wehren, auch zur Polizei gegangen ist und versucht hat, sich gegen diese Schikanen, die dann immer mehr wurden, zu wehren. Aber man merkt, wie da überhaupt keine Chance mehr da war und wie das auch dokumentiert wurde offenbar. Dann auch.
Ja, mein Großvater hat als rechtschaffender Bürger immer noch dran geglaubt, dass es sowas wie einen Rechtsstaat gibt, in dem die Polizei einen schützt und so weiter. Der hat irgendwie lange nicht begreifen wollen, dass er bereits in einem Unrechtsstaat lebte und dass er als Jude einer der Verfolgten in diesem Unrechtsstaat war. Und das war wirklich erschütternd, wie lange er da gekämpft hat. Und also das war wirklich etwas, was mich sehr beschäftigt hat, diese Recherche und dieses Aufschreiben. Aber das hatte am Ende auch eine fast kathartische Wirkung, weil ich glaube, es ist immer schlimmer, wenn man spürt, dass es etwas gibt, dass irgendwas Furchtbares vorgefallen ist und man weiß nichts davon, als dass, wenn man davon weiß. Damit kann man am Ende dann irgendwie doch besser umgehen. Und ich habe das eben auch für meine Kinder gemacht, weil ich nicht wollte, dass die eines Tages vor diesem Abgrund stehen.
Rückblickend, was würden Sie sagen, wie hat Sie Ihre Familiengeschichte geprägt, ohne dass Sie sie kannten wirklich?
Ja, ich meine, mein Vater war ein traumatisierter Mensch und das hat man auch gespürt. Er war jemand, der schwer Nähe zulassen konnte, der schwer Gefühle äußern konnte, der zu uns Kindern, auch weil der Altersunterschied sehr groß war, also mein Vater war 52, als ich zur Welt kam und 60, als mein jüngster Bruder zur Welt kam, also er hat einfach schwer Beziehungen zu uns aufgebaut. Und ich glaube, das hatte alles mit dieser Zeit zu tun, die er dann auch radikal verdrängt hat eben und über die er gar nie mehr sprechen wollte.
Konnten Sie ihn dann ja durch die Arbeit an dem Buch ein Stück weit auch besser verstehen?
Absolut. Also ich habe so im Nachhinein eben wirklich posthum mich, glaube ich, mit meinem Vater wirklich versöhnen können. Ja, das war auch eine wichtige Funktion dieses Buches, besser zu verstehen, unter welchem Druck die Menschen damals standen und dass sie vielleicht auch gar keine andere Wahl hatten, als bestimmte Dinge zu tun. Mein Großvater war wirklich ein Held. Also der hat wirklich heldenhaft sich durch diese Zeit durchgekämpft. Und mein Vater hat eben alles getan, um dieses Schuhhaus zu retten. Und dabei war er vielleicht nicht immer heldenhaft, aber das verstehe ich heute.
Sie sagen ja auch, das Schuhhaus Pallas ist vielleicht Ihr wichtigstes Buch. Wie ging es Ihrer Familie? Wie sind die mit den Ergebnissen Ihrer Recherchen über die Geschichte der Familie umgegangen? Und was hat das auch für Sie verändert?
Also ich habe natürlich, als ich da recherchiert habe, meine Mutter vor allem und meine Brüder und auch meinen Cousin, den Sohn meiner Tante und also alle Familienmitglieder informiert von dem, was ich da gefunden habe und auch von meiner Absicht, dann irgendwann daraus ein Buch zu machen. Und die haben mich sehr unterstützt. Also meine Mutter war fast erleichtert, hatte ich das Gefühl, weil sie halt all die Jahre gespürt hat, da ist was und sie konnte mit meinem Vater nicht darüber sprechen. Und mit einem Mal hat auch sie plötzlich erfahren, was eigentlich alles da war und es hat sie ungeheuer erleichtert. Und sie hat mich sehr unterstützt mit Material, was sie noch hatte und mit Erinnerungen, die sie mir noch geben konnte. Meine Brüder waren auch der Meinung, dass es gut ist, das zu machen. Und ich glaube, dass eigentlich alle in der Familie das Gefühl hatten, ja, es ist besser, wenn das mal alles bekannt ist und wir darüber Bescheid wissen, als wenn es immer dieses Tabu gibt und keiner weiß, was eigentlich los war. Und es hat uns alle verändert, auch in unserem Bewusstsein für Diskriminierung, für Unterdrückung, für Verfolgung und hat natürlich, ja, wie soll ich sagen, unsere politische Einstellung in dieser Hinsicht sehr gefestigt. Und umso erschütterter sind wir natürlich, dass heutzutage wieder Menschen gibt, die allen Ernstes glauben, man müsste wieder eine andere Bevölkerungsgruppe oder andere Bevölkerungsgruppen diskriminieren und möglicherweise aus dem Land schicken. Das finde ich schon etwas beängstigend.
Sie haben schon gesagt, Sie setzen sich auch heute für die Erinnerungskultur ein, zum Beispiel auch für die Verlegung von Stolpersteinen, mit im Grund auch durch die Familiengeschichte. Aber zum Beispiel die Verlegung von Stolpersteinen in München war ein Kampf. Warum?
Das liegt daran, dass die israelische Kultusgemeinde in München unter Frau Knobloch sich gegen diese Form des Gedenkens ausgesprochen haben, was man respektieren muss. Das führte dann dazu, dass im Stadtrat das abgelehnt wurde, dass auf öffentlichem Grund Stolpersteine verlegt werden können. Also das geht nach wie vor nicht. Aber es gibt eine Initiative in München, die sich seit Jahrzehnten inzwischen, 25 Jahre oder länger, dafür einsetzt, dass eben Stolpersteine, wenn die Angehörigen das wünschen und damit einverstanden sind, auf Privatgrund verlegt werden können. Und das führte jetzt dazu, dass in den letzten Jahren mehrere hundert Stolpersteine verlegt werden konnten, dass oft Angehörige bis aus Amerika oder noch weiter gekommen sind, an diesen Verlegungen teilgenommen haben und dass sich da sozusagen einfach eine Privatinitiative gegründet hat. Die Steine meiner, also es gibt zwei Stolpersteine für Max und Lillifried, meinen Großonkel und meine Großtante, die können wir nicht verlegen, weil auf dem Grund des letzten Hauses, wo sie gewohnt haben, heute ein Parkhaus steht. Und man möchte natürlich nicht in die Einfahrt eines Parkhauses zwei Stolpersteine legen. Also diese Steine gibt es, aber sie können nicht verlegt werden. Ja, das ist also die Situation, warum das in München speziell eben so schwierig ist.
Warum hat man sich da von der Gemeinde dagegen gestellt?
Also die Ablehnung durch die Gemeinde resultiert, glaube ich, schon sehr stark daraus, dass Charlotte Knobloch diese Form des Gedenkens nicht mag. Sie findet, dass man da das Andenken von den Ermordeten weiterhin mit Füßen tritt oder wieder mit Füßen tritt. Also ich respektiere das. Ich kann nur sagen, jeder hat da seine eigene Vorstellung davon. Ich empfinde es anders. Ich empfinde, dass wenn Menschen stehen bleiben und sich vorbeugen und diese Inschriften zu lesen auf den Stolpersteinen, dann verbeugen sie sich eigentlich vor dem Angedenken an diese Menschen. Aber gut, man muss es einfach akzeptieren. Und wenn sich die größte Gruppe der Betroffenen gegen diese Form des Gedenkens ausspricht, dann muss man das akzeptieren. Und es gibt ja zusätzlich zu dieser privaten Initiative, gibt es ja auch öffentlich, also von der Stadt, dann installierte Gedenkstelen und Gedenktafeln an Häusern. Das ist die Form, die dort in der israelitischen Kultusgemeinde eben gut geheißen wird. Und ich finde, diese beiden Formen können auch gut nebeneinander stehen.
Gerade vor diesem Hintergrund, wie funktioniert heute Erinnerungskultur und kann sie auch in Zukunft funktionieren, wo immer weniger Zeitzeugen da sind auch?
Ja, das ist natürlich ein Problem, denn wenn niemand mehr da ist, der diese Dinge wirklich persönlich erlebt hat und bezeugen kann, dann bleiben uns nur schriftliche Zeugnisse, es bleiben uns Orte, an denen Geschichte eben stattgefunden hat. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich neue Formen finden. Und ich denke, dass wir auch junge Menschen heute nicht mehr erreichen mit den üblichen Formen des Gedenkens, mit diesen Gedenktagen, wo dann, meine Güte, immer die gleichen Sprüche auch gemacht werden. Und wo man das Gefühl hat, das ist so ritualisiert inzwischen, dass ich, also auch finde ich zu Recht, zum Beispiel Juden in Deutschland heute von dieser Art der Gedenkkultur nicht mehr angesprochen fühlen. Und ich finde, wir sollten viel mehr auch hinhören, was jüdisches Leben heute ist und wie junge jüdische Menschen zum Beispiel heute in Deutschland leben und denken und das mal wahrzunehmen und das sozusagen in die Zukunft zu denken und nicht immer nur auf die Vergangenheit zu reduzieren und auf den Holocaust zu reduzieren. Denn wir haben lebendiges jüdisches Leben in Deutschland, das leider heutzutage wieder sehr unter antisemitischen Bedrohungen zu leiden hat, was ich ganz furchtbar finde. Und da solidarisch zu sein und jüdisches Leben zu ermöglichen, zu fördern und zu beschützen, das ist eigentlich das, was wir vielleicht viel mehr machen sollten, als nur noch in der Vergangenheit zu leben. Das ist wichtig, Erinnerungskultur ist wichtig und muss bleiben, aber es sollte eben beides geben.
Ihre Mutter ist in diesem Jahr 96 geworden und ist bis heute für Sie ein großes Vorbild, auch wenn es um das Älterwerden geht. Was macht sie zu so einem Vorbild für Sie bis heute?
Also sie ist wirklich eine unglaubliche Person. Sie ist so dem Leben zugewandt. Sie ist informiert über alles, was politisch passiert. Sie liest unaufhörlich. Sie hat mir, als sie 85 war, erklärt, wie diese App geht, mit der man in München Fahrscheine für den öffentlichen Nahverkehr kaufen kann. Hat sie mir erklärt, nicht umgekehrt. Sie hat ein Handy, sie verschickt WhatsApps, Fotos, sie schreibt E-Mails, sie bucht ihre Zugtickets online. Also sie ist so wach und so präsent und vor allem, sie jammert nicht. Und das finde ich wirklich das Allerwichtigste. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie älter werden, sich nur noch um sich selber drehen und nur noch die eigenen Befindlichkeiten und die eigenen Krankheiten zum Thema haben und eben ja auch viel jammern. Und dass das auch einsam macht, weil niemand möchte irgendwie mit einem Menschen zusammen sein, der immer nur jammert. Und meine Mutter ist dermaßen diszipliniert und tut das eben fast gar nicht. Und es ist wirklich eine Freude, mit ihr zusammen zu sein. Auch unsere Kinder und die Enkel freuen sich einfach, mit sie zu erleben, sie ihre Geschichten erzählen zu hören, die sich natürlich manchmal wiederholen, klar, aber die ist einfach mitten im Leben und das ist großartig. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde auch nicht jammern, wenn ich alt werde.
Ein guter Vorsatz. In einigen ihrer Bücher geht es ja auch immer wieder ums Älterwerden. So konnte man Cora, ihre Hauptfigur, in ihrem ersten Bestseller Traumfrau mit Nebenwirkung beim Älterwerden begleiten, so über die Jahre. Damals war sie 30, in Traumfrau mit Lackschäden war sie dann 50 und in Traumfrau mit Ersatzteilen dann schon 60. Ist auch ein Buch geplant, wo sie 70 Jahre alt wird, oder?
Das nächste Buch, tatsächlich. Mein nächstes Buch wird die Traumfrau mit 70 und ich weiß noch nicht allzu viel drüber, aber ich weiß, dass sie wieder in die gleiche WG zieht, mit den gleichen Frauen, mit denen sie schon mit 30 in der WG gewohnt hat, und die ziehen irgendwie wieder zusammen und dann wird es eine richtig anarchische Alt-Weiber-WG und das wird sicher sehr lustig und ich freue mich jetzt schon aufs Schreiben.
Klingt gut. Sie sind inzwischen 67, wenn ich das sagen darf. Ja, wie erleben Sie das Älterwerden persönlich?
Also sagen wir mal so, mental und emotional und überhaupt empfinde ich es eigentlich als sehr schön. Das ist eine wirklich schöne Lebensphase. Was nervt, sind natürlich die Zipperleins, die man so hat. Also wenn ich morgens aufwache, denke ich mir, meine Güte, wenn ich jemals so alt werde, wie ich mich morgens fühle, dann ist alles gut, ja, weil, also das ist schon heftig und man muss permanent den eigenen Körper warten. Also man verbringt schon echt mehr Zeit bei Ärzten und bei Physiotherapeuten und Osteopathen und in der Krankengymnastik und im Yoga und ich weiß nicht was, wenn man halbwegs fit bleiben will. Und deswegen verstehe ich jetzt auch, warum Leute irgendwann tatsächlich weniger oder nicht mehr arbeiten, weil das echt viel Zeit kostet. Ich persönlich arbeite gerne weiter, weil ich halt wahnsinnig gerne schreibe. Also da muss man irgendwie ein Verhältnis zu bekommen, zu dieser Vergänglichkeit des Körperlichen. Aber alles andere ist eigentlich wunderschön, solange man klar im Kopf ist und die Dinge noch wahrnimmt und teilhaben kann am Leben. Und man hat ja auch mehr Zeit und wenn man Glück hat, auch eine Rente, mit der man ein bisschen was Schönes unternehmen kann. Also das ist schon eigentlich eine sehr schöne Zeit.
Also wenn man gesund ist, im Alter so ein bisschen den Schrecken nehmen, oder?
Ja, aber gesund sein ist natürlich die Voraussetzung. Und wer nicht das Glück hat, gesund zu sein, für den kann ich mir vorstellen, kann es auch eine sehr beschwerliche Lebensphase sein.
Wenn es richtig ist, Ihre Mutter macht auch mit 96 noch Yoga?
Ja, die macht noch Yoga. Die kann ein paar Übungen, die kriege ich nicht mehr hin. Die ist unglaublich gelenkig.
Wie halten Sie sich fit auch mit Yoga?
Oder? Also ich gehe jeden Tag sehr viel, so zwischen 8.000 und 10.000 Schritten. Und ich versuche regelmäßig Yoga zu machen, was mir nicht immer gelingt. Ich weiß, dass ich eigentlich auch ins Fitnessstudio sollte und irgendwie Gewichte stemmen und meine Rückenmuskulatur stärken und all solche Dinge. Aber das finde ich so langweilig, das schiebe ich jetzt noch ein bisschen vor mir her.
Durch Ihre Lesungen waren Sie in den letzten Jahren wahrscheinlich in fast jedem Ort in Deutschland. Sie sind auch jetzt wieder unterwegs mit Ihrem neuen Roman, Eine von uns. Wie erleben Sie das Land gerade, auch wie es sich verändert hat? Was nehmen Sie da wahr?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, Herr Jäger. Wie erlebe ich das Land? Also sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich eben bin. Es gibt natürlich die berühmten blühenden Landschaften da und dort. Jetzt im Frühling natürlich fast überall. Aber dahinter verbirgt sich natürlich auch viel Frust, viel Unzufriedenheit. Manchmal auch von Menschen, wo ich mich frage, worüber sie eigentlich so furchtbar unzufrieden sind. Denn eigentlich geht's ihnen und uns im Vergleich zu vielen anderen ja wirklich sehr, sehr gut. Ich bin manchmal ärgerlich darüber, dass die Chancen, die dieses Land hat und die Fähigkeiten und die Ressourcen nicht gut genug genutzt werden. Ich ärgere mich über unsere Regierung eigentlich jeden Tag. Ich glaube, dass vieles passieren müsste, um diese Unzufriedenheit bei den Menschen wieder aufzufangen und in Konstruktionen und vielleicht auch aktive Bahnen zu lenken. Ich glaube, dass Demokratie etwas ist, was man nicht geliefert kriegt wie die Pizza am Abend, sondern wo man sich selber engagieren muss und wo man teilhaben und mitmachen muss. Und das fehlt mir manchmal bei Leuten, weil was ich so an Genörgel wahrnehme, also hauptsächlich auf den sozialen Medien, aber ich rede auch da und dort mit Leuten, ich spreche viel mit Taxifahrern oder mit Leuten, die ich im Bahn und Bus treffe. Und da denke ich mir manchmal, also ganz ehrlich, dann mach halt mal was, wenn du so furchtbar unzufrieden bist. Aber das kommt dann häufig nicht so vor. Und das finde ich eine komische Einstellung dafür, dass wir ein Land haben, in dem vieles sehr, sehr gut läuft, nach wie vor.
Ja, ist vielleicht auch wichtig, dass man das ab und zu mal sagt und gesagt bekommt und vielleicht auch mal einen Schritt zurücktritt und drauf guckt. Sie haben uns schon gesagt, Sie langweilen sich nicht gerne. Was kommt als nächstes, Frau Fried?
Naja, also jetzt mache ich, wie gesagt, noch eine Lesereise und dann fange ich schon an, über mein nächstes Buch nachzudenken. Im Juli haben wir schon wieder den nächsten Schreibworkshop, im August dann den nächsten. Und so gibt's immer was zu tun. Und ich glaube, es liegt an einem selber, ob man sich langweilt. Also ich habe mich schon sehr lange nicht mehr gelangweilt, ich glaube zuletzt als Kind, weil es natürlich immer Dinge gibt, die man tun kann. Und man sucht sich ja selber die Beschäftigung im Leben.
Klingt auf alle Fälle, als würde es nicht langweilig werden, dann ja viel Spaß beim Nicht-Langweilen und vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Danke fürs Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Aus dem Leben. Jeden Mittwoch neu in der ARD Sounds App.